ZDF heute. Militär und Macht. Die Analyse.
Russland kann diesen Krieg nicht gewinnen. Das sagt der Militärökonom Markus Kolb. Hi, ich bin Philipp Wortmann und hier geht es wie immer um Hintergründe und aktuelle militärische Entwicklungen zum Krieg in der Ukraine. In dieser Woche habe ich mit Markus Kolb darüber gesprochen, wieso Kiews Truppen den Russen bei ihrer aktuellen Offensive bei Kharkiv mehr entgegensetzen können als angenommen. Und dafür macht Markus Kolb zwei Gründe aus. Es scheint so, dass die Ukrainer einen Durchbruch bzw. ein deutliches Vorrücken der russischen Truppen bislang verhindern konnten. Ist das auch Ihre Analyse?
Ja, das sehe ich im Wesentlichen auch so. Also wenn Sie auf der Karte schauen, dann sind die Russen ab der russischen Grenze etwa 5 Kilometer tief in ukrainisches Territorium vorgedrungen. Also 5 Kilometer. Ne? Man muss sich immer klar werden, wie langsam die russischen Offensiven hier verlaufen im Vergleich zur Größe des Landes. Es hat schon einen Teilerfolg insofern gegeben, als die Russen die Ukrainer natürlich gezwungen haben, Kräfte zu verlegen, also sprich Reserven abzuziehen, um diesen Durchbruch aufzufangen. Das ist schon so. Aber groß ausnutzen, also im Sinne von eine Lücke aufmachen, mit mechanisiertem Gerät durchstoßen, konnten die Russen jedenfalls nicht.
Woran liegt das denn? Also warum können die Ukrainer dieser russischen Offensive offenbar mehr entgegensetzen, als die Russen ja vermutlich angenommen haben?
Es hat im Wesentlichen zwei Gründe. Der eine ist der, auf dem ich ja schon seit einem Jahr wie eine Gebetsmühle herumreite, dass man nämlich die Bewegung am Boden im Zusammenhang sehen muss mit der Logistik. Das heißt also, wenn Sie so einen Durchbruch machen, dann müssten Sie eigentlich im unmittelbaren Hinterland der Front mechanisierte Reserven versammeln, die dann eben durchstoßen durch diese Lücke. Genau das haben wir aber nicht gesehen. Also dieser Angriff auf die Dörfer rund um Kharkiv, also das ist ja ein Frontbogen, den die Russen da angegriffen haben von etwa 30 Kilometern Länge, der ist überwiegend mit leichten mechanisierten Mitteln und sogar zu Fuß passiert, also mit Infanterie. Und das zeigt natürlich diese Belastungssituation bei den mechanisierten Fahrzeugen, die ich immer wieder erwähne. Wenn immer mehr abgeschossen wird und sie immer stärker aus ihren Lagern herausziehen müssen, dann haben sie irgendwann natürlich das Problem, dass sie nicht mehr zu massierten mechanisierten Stößen wie noch zu Beginn des Krieges in der Lage sind. Also das ist sicher mal das eine. Das andere ist natürlich, was wir vor allem bei den OSINT-Analysten, also bei den geolokalisierten Videos, stärker sehen, ist, dass die Ukraine wieder zu Artilleriefeuer übergeht. Also auf Englisch sagt man Shelling dazu. Also sprich Artilleriebarragen, die sie in weite Gebiete hineinschicken, um eben gegnerische Vorstöße zu unterbinden. Das sehen wir seit etwa 7 Tagen verstärkt. Also überall, wo früher auf der Karte einfach nichts war, wo die Ukraine nichts machen konnte, da sehen wir jetzt eben wieder, hier sehen wir gerade so Artilleriesysteme, eben vermehrt dieses Shelling, was ein Zeichen dafür ist, dass die Munitionslieferungen jetzt wieder an die Front kommen. Also insofern, Entspannung würde ich es noch nicht nennen, aber die Ukraine ist zumindest in der Lage, solche begrenzten Vorstöße aufzufangen. Und das zeigt dann schon, dass die Russen eben so leicht wie bisher, also wie in den vergangenen Wochen, nicht mehr vorankommen.
Wir sehen gerade, dass sich die Kämpfe aktuell in der Region vor allem auf die kleine Stadt Voitschansk konzentrieren. Die Mehrheit der Zivilbevölkerung, ungefähr 9000 Menschen, die wurden mittlerweile in die Stadt Kharkiv evakuiert. Wie sehr, Sie haben jetzt gerade von leichter Entspannung gesprochen, wenn wir auf diese Kleinstadt schauen, wie sehr stehen die ukrainischen Truppen dort gegenwärtig unter Druck?
Ja. Also Voitschansk hatte früher mal Bedeutung als ein regionaler Eisenbahnknotenpunkt. Die Bedeutung ist jetzt im Verlauf der letzten 12 Monate etwas zurückgegangen. Also sprich, es hat nicht mehr die große Bedeutung, wie es mal in 22 der Fall war. Aber die Frontlinie verläuft so ungefähr zu einem Drittel in der Stadt. Das heißt also, den Russen ist es gelungen, auf etwa ein Drittel dieses Siedlungsgebiet von Voitschansk einzunehmen. Wobei man jetzt natürlich sagen muss, dass das eine relativ kleine Stadt ist. Also sprich, die Stadt hat in Nord-Süd-Richtung einen Durchmesser von etwa 1500 Meter. Und davon sind die Russen etwa 500 Meter weit eingedrungen. Und die Ukrainer versuchen eben im Moment mit diesen Artillerieschlägen, von denen ich vorhin gesprochen habe, auch mit begrenzten Luftschlägen, den aufzuhalten. Das, also zumindest nach den OSINT-Karten gelingt ihnen das im Moment, also seit 2 Tagen sehen wir in diesem Raum keine Bewegung der Russen mehr. Also sprich, die Russen sind noch da, aber sie kommen im Moment nicht weiter voran. Und das ist dann schon eine Entwicklung, die man sicher auf russischer Seite so nicht erwartet hat.
Die Stadt Charkiw wurde logischerweise von den russischen Truppen bisher nicht eingenommen. Sie steht aber immer wieder, vor allem der nördliche Teil der Stadt, unter russischem Raketenbeschuss und Gleitbomben. Uns fragt dazu jemand bei YouTube die Frage an Sie: Wie sehen Sie denn die Chance, dass die Russen die Stadt Charkiw einnehmen könnten?
Also mit ihrem aktuellen Materialbestand sehr gering. Charkiw ist eine Millionenstadt, wie Sie völlig korrekt sagen. Man muss aber auch eins sagen, Charkiw ist sicherlich eines der größten Opfer des Krieges, was russische Kriegsverbrechen angeht. Also das, was Sie jetzt gezeigt haben, das passiert ja jeden Tag. Also jeden Tag sterben Zivilisten durch diesen russischen Raketenbeschuss auf zivile Wohngebäude, wahllos auf Infrastrukturen der Stadt. Ich hoffe sehr, dass das in Den Haag nach dem Krieg dann eingehend thematisiert wird. Aber wenn Sie jetzt wirklich diese Stadt erobern wollten, da bräuchten Sie eine komplett andere Dimension mechanisierter Mittel. Also ich kann mir nur vorstellen, dass dieser Vorstoß von der russischen Grenze vielleicht beabsichtigt hat, Artilleriemittel so sehr in die Nähe der Stadt zu bringen, dass sie diesen Terrorbeschuss eben noch ausweiten können. Also sprich, dass sie durch systematischen Terror gegen die Zivilbevölkerung oder gegen die Energieinfrastruktur eben versuchen, die Stadt zu demoralisieren. Das ist ihnen aber bisher nicht gelungen. Charkiw hat auch eine gute Luftverteidigung, also natürlich nicht so hundertprozentig. Also irgendwelche von diesen Missiles kommen immer durch. Aber die Chance, dass die Russen jetzt massiv Charkiw versuchen würden anzugreifen, sehe ich als sehr gering. Also dafür haben sie erstens nicht die Mittel. Zweitens müssten sie das im Bereitstellungsraum alles sehen, also hinter der Front. Es gibt keine Open Source oder Satelliteninformationen, die im Moment darauf hindeuten. Und selbst wenn eine so große Stadt zu versuchen einzunehmen, das würde eine riesige Abnutzungsrate auf Monate hinaus bedeuten. Und ich glaube nicht, dass die Russen sich das in diesem Frontabschnitt überhaupt leisten können, so viel Material zusammenzuziehen.
Wir haben jetzt schon darüber gesprochen, dass die Ukrainer offenbar dieser russischen Offensive mehr entgegenzusetzen haben, als das die Russen angenommen haben. Sie haben es gerade schon kurz angesprochen. Welche Rolle spielen dabei auch neue Waffenlieferungen aus dem Westen? Und vor allem, ich meine, das ist immer Mutmaßung. Wir wissen nie, wann, was, welches Waffensystem ganz genau geliefert wird. Aber welche Systeme könnten da bisher schon Ihrer Einschätzung nach zum Einsatz gekommen sein?
Also man muss es natürlich ein bisschen differenzieren, wo wird mit was angegriffen. Also vermehrt angegriffen wird im Moment auf der Krim, also zum Beispiel die Luftbasis von Belbek. Das war vor allem so in dieser und letzter Woche der Fall, wo die Ukraine mit ATACMS angreift. Man muss aber auch sagen, dass diese ATACMS bisher aufgrund der gewisser Ängste in der US-amerikanischen Administration nur begrenzt eingesetzt werden können. Das heißt also, die Ukraine hat den USA zugesagt, keine Schläge auf das russische Territorium selbst durchzuführen, also nur auf besetztes ukrainisches Staatsgebiet, nicht aber auf das eigentliche russische Mutterland. Das ist im Moment so ein bisschen im Wandel. Also Blinken, der amerikanische Außenminister, hat da so Töne schon abgegeben, wo er sagt, ja, möglicherweise werden wir das liberalisieren. Aber ansonsten würde ich sagen, es sind nicht mal so viele neuartige Waffensysteme. Es ist einfach mehr von dem, was benötigt wird. Und was am dringendsten benötigt wird, das gilt immer noch unverändert, ist Artilleriemunition. Also Artillerie ist das Mittel der Wahl, um gegnerische mechanisierte Vorstöße aufzuhalten und vor allem auch, um tief in den gegnerischen Raum hineinzuschießen. Also hinter der Front. Also mit tief meine ich nicht ins russische Mutterland, sondern eben so im Korridor von 20 Kilometern vielleicht hinter der eigentlichen Frontlinie, damit sie dort die gegnerische Artillerie und die Reserven von Fahrzeugen hinausnehmen können. Und je besser der Ukraine das gelingt, desto höher wird die russische Abnutzungsrate und je höher die wird, desto schlechter werden die russischen Möglichkeiten und die russische Handlungsfreiheit. Das ist eigentlich eine ganz einfache Rechnung.
Wo wir gerade schon über Waffenlieferungen sprechen, uns fragt hier Klaus bei YouTube, wann kommen denn nun die F-16-Kampfjets? Über die haben wir in den vergangenen Monaten immer viel gesprochen. Können Sie dazu was sagen?
Ja, also es gab ja eine offizielle Ankündigung von Dänemark, die gesagt haben, im Juni, also Juni haben wir in, was ist heute, 23., also in 8 oder 9 Tagen frühestens. Ansonsten, also soweit ich verstanden habe, neigt sich das Training der ukrainischen Piloten jetzt so langsam dem Ende zu. Also ich denke so, ja, späteres Frühjahr beziehungsweise jetzt Übergang in den Sommer müssten wir sie eigentlich sehen. Wobei wir werden wahrscheinlich nicht die Flugzeuge selber sehen, weil die sind ja weniger von Interesse, sondern von Interesse sind vor allem die Missiles, die aus den Flugzeugen abgeschossen werden. Also wenn wir erste bestätigte Bilder zum Beispiel haben von der HARMS 88 oder von von Luftkampfmitteln, die also von F-16 definitiv abgeschossen werden. Das wäre der definitive Beweis, dass sie im Kampfraum sind.
Bevor es gleich mit Markus Kolb und seiner Einschätzung der aktuellen Lage an der Front weitergeht, hört ihr erstmal mein Gespräch mit unserem Reporter Dara Hassanzadeh. Er berichtet momentan für das ZDF aus der Ukraine und mit ihm habe ich unter anderem darüber gesprochen, dass in dieser Woche in der Ukraine erstmals Häftlinge aus dem Gefängnis entlassen wurden, um an der Front zu kämpfen.
Also zum einen wurde ein Gesetz verabschiedet am Anfang Mai. Und dort wurden die Grundlagen dafür geschaffen. Heute wurde bekannt gegeben, dass ein Richter zwei ehemalige Häftlinge entlassen hat, dass sie in der Armee dienen. Dahinter steht ein langer Prozess. Zum einen wird die körperliche Tüchtigkeit der Häftlinge überprüft. Es gibt Verfahren, in denen die psychologische und die mentale Fähigkeit dieser Häftlinge geprüft wird. Es ist reine Freiwilligkeit. Sie müssen sich selber melden. Und dann muss es auch noch einen Commander geben, der sagt, ich habe Bedarf und ich bin bereit, Ex-Häftlinge in meiner Einheit aufzunehmen. Also es ist nicht geplant, dass es reine Gefangene-Bataillone in der ukrainischen Armee geben wird. Und erst dann kommt es zu der Überführung. Es handelt sich dabei auch nicht um eine Begnadigung, sondern um eine Bewährung. Diese zwei Männer, die jetzt für die Armee dienen, sind jetzt auf Bewährung frei und natürlich diesen ganzen Auflagen unterlegt, beziehungsweise noch strengeren, denn sie sind ja jetzt Teil der Armee und werden auch als wie andere Rekruten auch erstmal ausgebildet.
Dara, du hast jetzt gesagt, es sind bislang zwei. Es sollen natürlich noch weitere folgen. Kann man das irgendwie in Zahlen einordnen? Ja, und wie viele Soldaten diese Maßnahme die ukrainischen Streitkräfte verstärken würde?
Ich habe mit einem der Initiatoren von diesem Gesetz gesprochen, dem Oppositionspolitiker Honcharenko, und der hatte das mit eingebracht, das Gesetz. Er spricht von einem Potenzial von 15.000 bis 20.000 Gefängnisinsassen, die dafür in Frage kommen. Denn es sind etliche ausgeschlossen. Mörder, Vergewaltiger, Menschen, die für Russland spioniert haben oder eine Gefahr für die nationale Sicherheit darstellen, aber auch jemand, der aus einem öffentlichen Amt heraus schwere Korruption begangen hat. All diese kommen nicht in Frage, aber 15.000 bis 20.000 Mann ist natürlich ein großes Rekrutierungspotenzial und die ukrainische Seite hat ja am 18. Mai das allgemeine Mobilisierungsgesetz in Kraft getreten und damit muss sich jeder Mann zwischen 18 und 65 Jahren registrieren und dann kann er auch relativ bald einen Einberufungsbescheid bekommen. Um in die Armee zu gehen. Und da muss er in die Armee gehen. Und da gab es natürlich viele Beschwerden aus der Bevölkerung heraus. Haben wir wirklich alle Potenziale abgeklopft? Sind nicht Polizisten geeigneter als ich als Apotheker? Diese Diskussionen waren in Kiew sowas von spürbar um den 18. Mai und hat auch eigentlich die ganze Stadt und die Bevölkerung sehr nervös gemacht. Und auch in dieser Hinsicht ist es ein Zeichen an die Bevölkerung. Wir versuchen wirklich, jedes mögliche Rekrutierungspotenzial abzuschöpfen.
Dara, die Ukraine braucht nicht nur Soldaten, sie braucht auch Luftabwehr. Das betont die Führung immer wieder. Deutschland hatte zuletzt Mitte April angekündigt, ein drittes Patriot-System zu liefern. Geld für weitere Systeme sei da. Das hat Bundesaußenministerin Annalena Baerbock bei ihrem Besuch in Kiew vorgestern nochmal gesagt. Es fehlen aber die Systeme. Es ist offenbar derzeit ein Problem, Systeme aufzutreiben bei anderen Ländern und sie dann an die Ukraine zu liefern, weil offenbar andere Staaten da nicht liefern wollen. Was bedeutet das für die Ukraine und wie will man damit umgehen?
Es ist natürlich eine sehr bittere Situation, insbesondere für die Menschen, die in Kharkiv leben, aber nicht nur dort, sondern es werden ja systematisch Infrastrukturen, kritische Infrastruktur über das ganze Land angegriffen und nicht jede Rakete trifft ein Kraftwerk, sondern dann auch Lagerhallen oder ganz zivile Menschen. Es sterben eigentlich jede Woche Menschen aufgrund von Luftangriffen. Die Staaten scheinen im Moment, und da meine ich jetzt die Staaten, die sich eigentlich auf Seite der Ukraine unter den Unterstützern befinden, darauf zu sie scheinen lieber Geld bereitzustellen, als dann konkret ein Flugabwehrsystem abzugeben. Man kann es zum Beispiel auch an Polen festmachen. Es gibt Patriot-Systeme ganz nah an der Grenze. Die könnten vielleicht diesen polnischen Bereich mit abdecken und große Teile von Lviv, wenn sie rübergestellt werden. Aber jeder Staat schaut dann eigentlich auf seine Sicherheit und gibt wenig ab. Als Beispiel kann man zum Beispiel Dänemark nennen, die ihre gesamten Artilleriegeschütze abgegeben haben und darauf vertrauen, dass sie die jetzt im Moment nicht brauchen. Wenn man die Reichweite von Artillerie anguckt, ist das ja auch durchaus einleuchtend. Und das ist das Problem, dass Herr Stoltenberg, der Generalsekretär der NATO, mit seinem Hinweis, dass es im Moment wichtiger ist, die Ukraine zu unterstützen, als die eigenen Arsenale zu füllen, noch kein Gehör gefunden hat. Und im Endeffekt geht es unserer Außenministerin, die wir in Kiew ja getroffen haben, ähnlich.
Dara, lass uns kurz noch über einen dritten Punkt sprechen. Wir haben mit Herrn Kolb gerade schon kurz die Lieferung von Waffen, unter anderem aus den USA, angesprochen, die ja offenbar in Teilen auch schon im Einsatz sind an der Front. Gleichzeitig versucht die Ukraine aber auch ihre eigene Rüstungsindustrie weiter auf- und auszubauen. Wie soll das gelingen?
Naja, es gelingt schon in sehr beeindruckendem Maße. Ich nenne jetzt da zum Beispiel die Drohnenindustrie. Wir als Journalisten zeigen hauptsächlich die kleineren Start-up-Systeme im Aufklärungsbereich, weil aufgrund der Geheimhaltung die größeren Modelle nicht so intensiv gezeigt werden. Aber da hat die Ukraine einen Riesensprung gemacht und das ist auch wirklich eine tatsächliche Industrie. In dieser Woche wurde zum Beispiel eine Drohne, auch wieder eine Aufklärungsdrohne bekannt gegeben, dass die eine Reichweite von 2500 Kilometer hätte. Es gibt auch die Neptun-Rakete, mit der man sehr viele Schiffe versenkt hat und damit im Endeffekt das westliche Schwarze Meer kontrolliert. Jetzt kommen wir zum Knackpunkt. Die russische Luftüberlegenheit und die fehlende Flugabwehr auf ukrainischer Seite hat dazu geführt, dass fast alle Kohlekraftwerke jetzt getroffen wurden und es kaum Energie gibt. Wenn man jetzt aber Artillerie, Munition und auch Geschosse herstellen will, braucht man Stahl, braucht man ganz viel Energie. Und wir haben an der Front eigentlich fast immer nur die alten sowjetischen Systeme gesehen und die müssen nachgebaut werden hier. Und das vergeht natürlich äußerst schwer, wenn die Infrastruktur so getroffen ist, wie es im Moment der Fall ist, weil Flugabwehr fehlt.
Herr Kolb, bleiben wir vielleicht noch einmal kurz bei dem ersten Punkt, den ich gerade mit meinem Kollegen Daran Hasanzadeh besprochen habe, und zwar die Häftlinge, die jetzt nach und nach offenbar an die Front geschickt werden sollen. Inwiefern können die einen Unterschied machen und was sagt das über den Zustand der ukrainischen Streitkräfte aus?
Ja, das war eine Entwicklung, die eigentlich zu erwarten war, weil wenn Russland nicht aufhört, Reserven in den Kampfraum hineinzuwerfen und mit seiner Infanterie so umgeht, wie wir es in den vergangenen Wochen gesehen haben, also mit diesen Fleischangriffen ohne Rücksicht auf Verluste, dann zwingt das die Ukraine jetzt nicht unbedingt das zu imitieren, aber es zwingt sie natürlich eben sich einzustellen auf eine stärkere personalintensive Kriegführung und dementsprechend muss sie ihre Reserven aktivieren. Das ist nicht eigentlich so sehr ein Problem der Anzahl. Also die ukrainische Armee hat eine große aktive Reserve. Es ist aber in der Ukraine natürlich eine gesellschaftliche Diskussion, ganz einfach deswegen, weil sie halt keine autoritäre Diktatur sind wie Russland. Also sie können nicht einfach sagen, hier jetzt zack, pro Tag werden einfach 1000 Mann geopfert, ist doch mir egal, was gilt mir ein Menschenleben, ne? Das ist nicht ganz so einfach. Es ist auch gut so natürlich, dass es diesen zivilgesellschaftlichen Diskurs gibt. Aber das zeigt Ihnen natürlich auch, dass die Lösungen eben in so einem Diskurs schwieriger zu finden sind.
Herr Kolb, dann schauen wir einmal auf die Front. Wir haben jetzt schon über die Region Kharkiv gesprochen. Blicken wir vielleicht noch einmal in den Süden, und zwar bei Saporischja. Von dort wird starker Artilleriebeschuss gemeldet. Nach ukrainischen Angaben wurde dabei heute ein 74-jähriger Zivilist getötet. Wie sind Ihre Informationen? Wie ist die Situation da gegenwärtig vor Ort?
Also die Saporischschja-Front ist eigentlich, wenn wir jetzt, es klingt jetzt traurig, aber wenn wir von diesen alltäglichen Kriegsverbrechen sozusagen absehen, also es ist wirklich schon absurd, wie normal das mittlerweile geworden ist, ne, dass da einfach jeden Tag eine Rakete rüberfliegt und Zivilisten tötet. Aber trotzdem, nein, also es ist nicht so, dass die Russen da nichts versuchen würden. Also sie versuchen immer wieder an bestimmten Abschnitten in der Saporischschja-Front durchzubrechen, kommen aber nicht wirklich durch. Also sie probieren es zum Beispiel seit 3 Wochen nonstop in Udoscheine. Das ist in den Nachrichten eigentlich weitgehend untergegangen, hatten dort aber auch ziemlich hohe Verluste, also sowohl bei den mechanisierten Systemen als auch bei der Infanterie, kommen aber trotzdem nicht durch. Das gleiche gilt bei Nowodonetsk, bei Pawliwka, also bei diesem ganzen Frontabschnitt, der ist im Wesentlichen statisch. Also da würde ich jetzt sagen, zumindest von dem, was wir von der OSINT-Analyse sehen, gibt es keine großen Veränderungen. Das ist eigentlich das Interessante, weil ich habe ja vorhin gesagt, es gibt Anzeichen dafür, dass die Waffenlieferungen an der Front ankommen, weil Russland eben nicht mehr so einfach durchmarschiert, wie es das einfach in den vergangenen Wochen tun konnte. Also wenn Sie zum Beispiel an den Frontabschnitt schauen, wo wir jetzt alle sehr stark drauf geschaut haben, bei Otschedetine, also an der Donbassfront, bei dem Vorstoß von Avdijivka, das läuft mittlerweile unter dem Titel die Pakrovsk-Offensive. Pakrovsk ist das sozusagen das taktische Oberziel. Es ist eine Stadt etwa 20 Kilometer im Westen. Auch da steht die Front mittlerweile seit 4 Tagen. Also Russland gelingt es nicht mehr, weiter vorzurücken. Und wir sind jetzt eben wieder so in dieser klassischen Abnutzungsphase des Krieges. Also sprich, die Ukraine ist wieder in der Lage, zumindest so weit zurückzuschießen, dass sie den russischen mechanisierten Vormarsch aufhalten kann, nimmt aber natürlich weiterhin die Systeme im Hinterland der Front hinaus. Also es ist wieder dieses alte Spiel Abnutzungskrieg. Und ich denke, wenn der Nachschub jetzt so weiterläuft, dann wird das auch so die Situation sein, die wir die nächsten Wochen und Monate beobachten werden. Ein User hat ja vorhin gefragt, also vor dem Korrespondenten, was müsste denn passieren, damit sie wieder in die Offensive geht? Ich glaube, das ist so für die nächsten Wochen und Monate nicht wirklich eine Option für die Ukraine, weil dafür müsste sie erstmal Kräfte zusammenziehen, die sie im Moment einfach nicht hat. Also um in eine Offensive zu gehen, das wissen wir ja alle mittlerweile, brauchen wir zumindest lokal eine große Überlegenheit gegenüber den gegnerischen Systemen und vor allem Luftüberlegenheit. Das ist Russlands wirklich einziger Wettbewerbsvorteil an der ganzen Front, eben dass sie die Luftüberlegenheit lokal haben über die Frontlinie. Und solange die Ukraine keine Kampfflugzeuge hat und nicht zumindest ein ähnliches Operationsspektrum wie die Russen hat, so dann glaube ich nicht, dass das wirklich eine Option ist für die Ukraine.
Uns fragte jemand, geht es bei der, also na, es wird nach der ukrainischen Strategie gefragt und der User fragt, geht es denn dabei nun letztendlich darum, die russische Armee in ihren Panzerreserven zu verschleißen, bis Russland kampfunfähig wird? Von mir noch angehängt, also welche Strategie sehen Sie gerade bei der ukrainischen Armee?
Also Verschleiß ist schon das richtige Stichwort, aber nicht zwingend nur bei den mechanisierten Systemen, vor allem auch bei der Artillerie. Weil wenn die Russen in die Lage kommen, wo sie in eine stärkere Abnutzung kommen bei den Artilleriegeschützen. Also sprich, wir sehen im Moment, wenn Sie die Satellitenfotos anschauen, Russland hat zwar schon noch Artilleriegeschütze, beginnt aber die Geschützrohre aus diesen eingelagerten Systemen langsam herauszunehmen und als Ersatzteile zu verwenden für die Systeme an der Front, was Ihnen also auch zeigt, dass bei der Artillerie die Lage nicht so rosig ist. Wenn sie das schaffen würden, dann hätte das ukrainische Artilleriefeuer natürlich eine viel stärkere Wirkung im Hinterland der Front und sie würden auch selber an der Front einfach einen viel größeren Operationsradius haben, weil sie eben nicht mehr befürchten müssen, dass sie in irgendeine Artilleriesperre hineinlaufen. Aber im Prinzip haben sie schon recht, je mehr man Russland klar macht, dass diese Abnutzungsrate nicht durchzuhalten ist, desto mehr bringt man Russland in das Kalkül, okay, wir können diesen Krieg nicht gewinnen. Also müssen wir jetzt irgendwas machen. Und man muss den Russen eines lassen, das wissen wir aus der Cherson- und der Charkow-Gegenoffensive, Rückzug können sie. Also ich glaube nicht, dass Russland sich wirklich bis zum letzten System abnutzen lässt, sondern wir wissen, Appeasement hilft gegenüber Putin nichts. Das Einzige, was er respektiert, ist Stärke. Ich kann mir dann schon vorstellen, dass er zumindest punktuell die Front wird zurücknehmen oder zumindest irgendwie eingrenzen müssen, weil diese gesamte Frontlinie von über 1200 Kilometern Länge, die wird er mit immer stärker reduziertem Material irgendwann nicht mehr halten können. Also das ist ja auch das, was ich schon seit über einem Jahr sage. Natürlich dauert es, bis diese Abnutzung da ist, aber irgendwann werden die russischen Kräfte so überdehnt, dass sie die Front nicht mehr gleichmäßig halten können. Was die Ukraine eigentlich bräuchte, das wäre sowas wie Khrinky. Da haben wir auch schon häufiger hingeschaut, unten am Dnipro. Khrinky mal 20. Ja, also solche lokalen eingegrabenen Verbände, die die Russen einfach nicht rauskriegen und die ein Fahrzeug nach dem anderen rausnehmen, so lange bis die Front wirklich so ein Loch wird, so ein schwarzes Loch, das alle russischen Systeme, die da reinrollen, verschluckt. Ja, also sowas mal 20 an der ganzen Frontlinie. Und das würde den Ausgang des Krieges sehr beschleunigen.
Stichwort Abnutzung, dazu haben wir noch eine Frage bekommen, die auf die Abnutzung der russischen Armee zielt. Und zwar gibt es denn Zahlen, was da den Verschleiß unter anderem auch von Panzern angeht? Kann man das irgendwie in Zahlen fassen?
Ja, das kann man schon. Also Sie können natürlich einfach aufs Oryx-Portal mal gucken. Also Oryx ist ja eine der Quellen, die ganzen Verluste zählen. Und wenn Sie einfach die Anzahl der Kriegstage sich angucken und die Anzahl der abgeschossenen Systeme, also wir sind mittlerweile bei über 15.000 mechanisierten Systemen, das muss man sich mal vorstellen, die insgesamt abgeschossen sind bei den Russen und annähernd 3.000 Kampfpanzern. Also das ist der größte Verlust, den eine mechanisierte Landarmee jemals erlitten hat seit dem Zweiten Weltkrieg. Das ist also wirklich Zeitgeschichte, die wir hier miterleben. Also sowas hat es noch nie gegeben. Sie können ja einfach den Quotienten bilden, ne? Also teilen Sie die Anzahl abgeschossener Kampfpanzer durch die Anzahl Kriegstage, teilen Sie die Anzahl abgeschossener Schützenpanzer durch die Anzahl Kriegstage und so weiter. Dann kommen Sie auf eine durchschnittliche Abnutzungsrate und die können Sie dann ins Verhältnis setzen zu den Lagerbeständen, die noch da sind. Also es gibt einige spezialisierte Analysten, bei denen ich auch ab und zu nachfrage, die sich nur darauf spezialisieren, also Satellitenfotos auszuwerten und solche Abnutzungsstatistiken zu machen. Und je nachdem, wen Sie fragen, die kommen so auf Zeiträume so zwischen Mitte 25 und Anfang 26, wo also die russischen Lagerbestände dann so tief sind, dass die Kampfführung nicht mehr durchzuhalten ist. Also sprich, ich würde sagen, morgen wird es noch nicht passieren, aber der Trend ist ganz klar und es gilt auch nach wie vor das, was ich schon seit einem Jahr sage, diese Abnutzungsrate ist viel höher als das, was Russland im Moment aus seinen Lagern setzen und instandhalten kann. Also die optimistischsten Prognosen, die gehen im Moment aus so von 400 bis 500 Panzern, die sie an die Front werfen können. Also sprich, das ist etwa 20% Neuproduktion, 80% reaktivierte Lagerbestände. Aber wenn Sie denken, wir sind jetzt auf einer durchschnittlichen Abschussrate bei den Panzern von etwa 4 pro Tag, also mit anderen Worten über 1200 pro Jahr, ne, dann merken Sie, das Delta ist negativ und das Delta kommt aus den Lagern, so lange bis die Lager leer sind und dann ist Endstation. Also das ist, ich weiß, das ist vielen Menschen immer noch schwer zu vermitteln, weil sie halt diesen Märchenglauben haben, diesen mystisch-magischen Blick Russland, das Land der unendlichen Ressourcen, tralala. Deswegen sage ich immer, ja, das Motto der Stunde heißt aber Eskalationsdominanz nach unten. Na? Gruß an alle Menschen, die so gerne mit diesem Begriff gespielt haben in der Vergangenheit. Wissen Sie, wir haben ja am 22 haben wir gesehen, professionelle Angriffe mit voll mechanisierten Bataillonen. Na? Dann wurden die BTGs irgendwann aufgelöst. Dann kamen diese Einzelaktionen, wo sie mit einzelnen Systemen übers Feld gefahren sind. Dann kamen die Golfkarts. Jetzt sind wir mittlerweile bei Motorrädern angelangt. Ich scherze nicht. Infanterie auf Motorrädern. Der Vormarsch bei Kharkiv ist teilweise zu Fuß passiert. Also es ist wirklich Eskalationsdominanz nach unten. Und so muss man die Sache halt betrachten. Also die Logistik, die lässt sich halt nicht betrügen. Russland ist kein Märchenland. Also wenn das Lager leer ist, ist das Lager leer. Das gilt auch in Russland. Das muss man manchen Deutschen immer mal wieder klar machen. Dass man das halt nicht so magisch betrachten darf.
Wir haben jetzt viel über Abnutzung auch von Gerät gesprochen. Vielleicht muss man an dieser Stelle auch nochmal betonen, und danach fragt auch ein User bei YouTube, und zwar Carsten, nach den Soldaten beziehungsweise nach dem Personal. Also bei jedem abgeschossenen Gerät stirbt vermutlich auch oder sterben vermutlich auch mehrere Soldaten. Und der User fragt, ist nicht das größte Abnutzungsproblem für die Russen der Verlust der vielen Panzerbesatzungen? Es wird immer über Panzer geredet, aber nie über die Besatzung. Wie ist das einzuschätzen?
Ja, das ist völlig richtig. Das ist ein laufender Fähigkeitsverlust, weil natürlich die trainierten Panzercrews, die in 22, also zu Beginn des Krieges, in die Ukraine hineingegangen sind, die müssten großmehrheitlich tot sein. Das kann man ganz pragmatisch so sagen. Und die werden natürlich ersetzt durch Leute, die eben ein immer geringeres Qualifikationsniveau haben. Das ist übrigens ein großes strategisches Problem für den Personalbestand der russischen Armee. Also es sterben ja nicht nur diese armen Mobiks, ne? Also diese Leute, die da in die Fleischangriffe gehetzt werden, die irgendwie schnell rekrutiert werden mit 6 Wochen Minimalausbildung und dann werden die vorgeschickt nach dem Motto, so lang Fleisch nach vorne, bis ich irgendwas vorne festsetzt. Nein, sondern auch der WDW zum Beispiel, also die Spezialkräfte, auch die haben eine hohe Mortalitätsrate, genauso die spezialisierten Truppen. Und das sehen Sie übrigens auch in der mechanisierten Bewegung. Also wenn Sie schauen, wie die Systeme sich heute bewegen, ja, und Sie sehen jetzt mal ab von wirklich von Eliteverbänden, die professionell vorgehen, die sich mit Rauch tarnen, ja, und die das Gefecht der verbundenen Waffen lokal beherrschen. Aber sonst, Sie sehen eigentlich Leute in isolierten Systemen oder in diesen lächerlichen Improvisationen, wie diesen Panzern mit den Drone Cages, ja, also mit diesen metallischen Aufbauten oder diesen Panzern, die so aussehen wie so eine Scheune, ja, also so komplett umgeben mit Metallplatten, was angeblich gegen Drohnen helfen soll. Und die fahren dann so halb blind übers Feld. Da sehen wir gerade eines von diesen improvisierten Systemen. Das ist so eine Mad Max-Welt, ja. Also so der Schrott der 80er Jahre, der irgendwie herumfährt. Und das ist genau das, was der User hier anspricht. Also das ist eigentlich eine Degradierung der militärischen Fähigkeiten, die dann natürlich wiederum zu stärkerem Materialverlust führt. Also das ist so ein selbstverstärkender Kreislauf, ne? Und das wird schlimmer, mit der Zeit. Also das ist ein Problem, das sieht man im Moment einfach noch nicht so, weil Russland halt noch Masse nachschieben kann. Aber die Masse wird halt auch immer schlechter. Na, und irgendwann ist das Argument Masse einfach kein Argument mehr, weil der Gegner dann irgendwann auf einem höheren Technologieniveau ist und die Masse halt einfach nur noch raus.
Herr Kolb, wir haben jetzt schon über die russische Offensive in der Region Kharkiv gesprochen. Die Front hatte Russland am 10. Mai aufgemacht. Sie ist jetzt aus russischer Perspektive bisher nicht wirklich erfolgreich gewesen. Welche Anzeichen sehen Sie denn für eine mögliche neue russische Offensive, die ja dann auch, also wo könnte die dann in nächster Zeit kommen, wenn überhaupt?
Ja, Sie wissen ja, mein alter Spruch an der Stelle, zeigen Sie mir die Logistik. Ne? Also, wenn ich mich jetzt so erinnere an die Diskussion, die wir gehabt haben mit der Presse, dann gab es ja immer mal so diese Kolportageartikel. Also zum Beispiel, ich glaube, es war das Wall Street Journal, das hat mal kolportiert, Russland versammelt 500 Kampfpanzer im Raum Kupjansk, Großoffensive droht, ne? So die übliche Sensations-Clickbait-Masche. Und dann habe ich mal meine Analystenfreunde so angerufen und gesagt, sag mal, seht ihr was auf der Karte? Weil ich sehe nichts. Und die sagen, nee, wir sehen auch nichts. Und also insofern muss man da immer so ein bisschen kaltes Wasser drauf gießen, oder? Und ich sage dann immer, also wenn sowas passieren würde, dann würden Sie das sehen, ne? Sie sehen das im Bereitstellungsraum der Front, weil Sie können das ja nicht herbeizaubern. Sie müssen, vor allem wenn Sie also einen großen Durchbruch planen, Sie müssen diese Systeme ja erstmal versammeln, Sie müssen die Logistik dahinter stellen und so weiter. Und das merken Sie halt einfach, ne? Zumal die Front ja durch Drohnen vollständig aufgeklärt ist. Also Sie können heute keine Überraschungsaktionen irgendwo mehr planen. Das war ja auch in Kharkiv genau der Fall. Also die Ukrainer wussten genau, da kommt was. Sie haben gesehen, dass die Fahrzeuge da kommen, dass die Infanterie dort versammelt wird und konnten sich natürlich vorbereiten. Ne? Also ein Erfolg ist die Offensive nur insofern, als es den Russen halt gelungen ist, ukrainische Reserven abzuziehen. Also das schon. Aber wenn Sie jetzt halt wieder rechnen, was bringt Ihnen das im Verhältnis zu den Systemen und den Kombattanten, die Sie dort verloren haben, dann würde ich sagen, naja gut, Sie haben jetzt mal 10 Grenzdörfer besetzt in der Tiefe von 4 Kilometern und dafür haben Sie 2000 Mann verloren und 15 Fahrzeuge. Ja, also da stehen Aufwand und Ertrag nicht wirklich im Verhältnis. Wenn die Russen jetzt so blöd wären, das am gesamten Frontbogen zu wiederholen, dann sage ich, also bitte, man soll den Gegner nie aufhalten, wenn er einen Fehler macht. Ne? Aber ich glaube nicht, dass das jetzt wirklich eine Option ist. Ich glaube eher, das war so ein Testballon nach dem Motto, lass uns das mal probieren. Vielleicht können wir die Ukrainer zwingen, wirklich massiv Reserven zu verlagern. Aber wenn das das Kalkül ist, dann würde ich sagen, ist das nicht wirklich aufgegangen.
Ja, Herr Kolb, dann vielleicht nochmal abschließend die Frage, wann sehen Sie denn die Voraussetzung für eine ukrainische Gegenoffensive gegeben?
Oh, also sicher nicht in den nächsten Monaten. Dafür müssten wir erstmal große Bestände von Kampfflugzeugen haben. Dafür bräuchten wir zumindest lokale Artillerieüberlegenheit an der Front. Dafür bräuchten wir ein stärkeres Neutralisieren der russischen Logistik im Hinterland, eventuell auch mit Langstreckendrohnen. Also ich würde sagen, es ist schon vorstellbar, aber nicht in nächster Zeit. Bevor die Ukraine solche Reserven konzentrieren kann, da müsste erst wirklich ein massiver neuer Zufluss an Waffensystemen und an Munition erfolgen.
Markus Kolb, Militärökonom an der ETH Zürich. Vielen Dank für Ihre Zeit und für die Einschätzung heute Abend.
Gerne.
Ja, ihr habt es gehört, um die militärische Lage in der Ukraine besser zu verstehen, braucht es fachkundige Einschätzungen. Und die liefern wir euch mit wechselnden Militärexperten jeden Donnerstag um 19.30 Uhr. Schaut mal auf YouTube und in der ZDF heute App rein. Da könnt ihr die Streams dann sehen. Unser Ukraine-Update, an dem ihr euch mit Fragen selbst beteiligen könnt. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.